Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Willkommen zu unserer letzten historischen Sonderfolge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. An Weihnachten 2025. Ich war für euch im Oktober diesen Jahres auf der 85. Deutschen Studentenhistorikertagung unterwegs. Einer der wichtigsten Veranstaltungen zur Erforschung unserer studentischen Geschichte. Ausgerichtet wurde sie vom Arbeitskreis der Studentenhistoriker in Kooperation mit der CV-Akademie, dem Konvent Deutscher Akademikerverbände und der Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte. Von dort haben wir bereits die Episoden mit Dr. Eike Alexander von Bötticher über Werner Bergengrün und Andreas Walter Schmitz über die Militärverbindungen in Preußen ausgestrahlt. Der Vorsitzende des Arbeitskreises, Dr. Sebastian Siegler, der ja vielen Hörerinnen und Hörer bereits aus früheren Folgen vertraut ist, hatte uns die Möglichkeit gegeben, Vorträge der Tagung exklusiv für unseren Podcast Laberlümmel der Corpo Talk aufzuzeichnen und hier auszustrahlen. In dieser Sondersendung widmen wir uns einer außergewöhnlichen Gestalt der europäischen Geistesgeschichte, Olympia Vulvia Morata, geboren 1526 in Ferrara, hochgebildet und tief im Humanismus verwurzelt, galt sie früh als herausragende Gelehrte ihrer Zeit. Sie lehrte klassische Sprachen, interpretierte Homer und Cicero. Ihr Lebensweg führte sie vom Hof der Este über Flucht und Exil bis nach Heidelberg, wo sie kurz vor ihrem frühen Tod Latein und Griechisch unterrichtete. Verfolgung, Glaubenskonflikte und Krieg prägten ihr Leben ebenso wie geistige Unabhängigkeit und protestantische Überzeugung. Der heutige Vortrag von Professor Raimund Lang, Mitglied des MKV und des ÖCVs, nähert sich Morata als europäische Intellektuelle zwischen Renaissance und Reformation und macht eine fast vergessene Stimme der Gelehrsamkeit wieder hörbar. Hier ist für euch Professor Raimund Lang.
Verehrte gnädige Frau, geschätzte Kommilitonen, Feminismus, das ist ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, lässt sich seit 1872 nachweisen und erhebt das Verhältnis der Geschlechter zueinander und die Geschlechterordnung einer Gesellschaft zum politischen Thema. Aber eine Problemstellung und ihre Terminologie verlaufen bekanntlich nicht synchron. Die Frage der Unterordnung oder Gleichstellung der Frau ist ungleich älter und wurde in den unterschiedlichen Rollenbildern der Frau als Gebärerin und des Mannes als Versorger, Rollenbilder übrigens, die durch etwa 99% der Menschheitsgeschichte unangetastet blieben, zum Ausdruck gebracht. Es ist unbestritten, dass Versuche von Frauen, ihrem angestammten Rollenbild zu entkommen, von Männern erst einmal abgeblockt wurden. Es bedurfte Jahrzehnte der Agitation, um die Rolle der Frau auf eine neue, sagen wir durchaus höhere Ebene zu heben, wobei dieser Prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Zu den markanten Kriterien männlicher Verweigerung gehört etwa die Verhinderung des Frauenstudiums, also die planmäßige Aneignung eines Wissens und damit der Erweiterung des Horizontes. Diese Negation wirkte bekanntlich bis ins frühe 20. Jahrhundert und wurde teilweise durch wissenschaftliche Gutachten untermauert, die Frauen im Allgemeinen die Fähigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit absprachen. Allerdings muss man zugeben, dass diese Haltung auch unter Männern immer kontrovers diskutiert wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Minderbeurteilung weiblicher Auffassungsgabe und Schaffenskraft durch Männer nicht allein auf die Wissenschaft beschränkt blieb, sondern sich auch in der Kunst äußerte. Die der Frau zugeordnete gesellschaftliche Wirksamkeit schien offenbar mit dem Bild einer frei schaffenden Künstlerin unvereinbar. Zwar wurde in der gehobenen Gesellschaft der Frau künstlerisches Schaffen wie Malen, Musizieren oder auch Tanzen durchaus zugestanden. Ja, es galt sogar als geförderte Disziplin, so wie bei den Männern das Reiten, Jagen oder Fechten, aber eben nur als interfamiliäre Disziplin zur Gestaltung des privaten Lebensraumes oder zu dessen Repräsentation nach außen, keineswegs aber als frei gewählte und öffentlich entfaltbare Tätigkeit. Eine professionelle.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Gar akademische, künstlerische Ausbildung blieb den Frauen untersagt. Man denke zum Beispiel an die beiden Mozart-Kinder, Wolfgang und Anna, die ihrer Virtuosität wegen zwar europaweit als Wunderkinder herumgereicht wurden, letztlich aber wurde für Anna der Hausfrauenstand bestimmt, während ihr genialer Bruder die Karriere bei Hof zugestanden bekam. Dergleichen Beispiele sind zahlreich und sie gelten für sämtliche Kulturgattungen. Dennoch gab es immer wieder Ausnahmen, gab es starke Frauen, die sich der männlichen Doktrin verweigerten und einen selbstständigen Weg suchten, was manchmal, aber nicht immer, von Erfolg gekrönt war. Betraf es die Bühnenkunst, dann war das sogar von einer gewissen Anrüchigkeit begleitet. Das Ansehen von Schauspielerinnen bewegte sich in der Nähe der Prostitution. Betraf es jedoch die schöpferische Produktion, also die Dichtung, Komposition oder die bildhafte Darstellung, so wurde diese zwar bestaunt, verschwand aber schnell in den Archivschränken. Es ist auffällig, dass heutzutage fast täglich im Rundfunk Werke von Komponistinnen aufgeführt werden. Das ist beinahe Mode geworden. Beobachten Sie das einmal. Aber diese Werke müssen ja immer schon vorhanden gewesen sein, wurden aber der Öffentlichkeit einfach nicht unterbreitet, sondern in stickigen Schubladen zurückgehalten. Erst jetzt, in einer feministisch aufgeladenen Zeit, geraten sie endlich ins Freie. Und wir erkennen sie als wahre Schätze, die Doktrin von weiblichem Mangel an schöpferischer Fantasie und struktureller Logik eindrucksvoll widerlegen. In der Geschichte der künstlerisch-geistigen weiblichen Emanzipation gibt es aber eine Epoche, in der einzelne Frauen weit über den ihnen zugestandenen Wirkungskreis herauszutreten vermochten und es dabei zu Achtung und Ansehen brachten. Es war die Zeit des italienischen Humanismus, der Renaissance, der zu einer mächtigen, ganz Europa einnehmenden Bildungsbewegung wurde. Die Humanisten propagierten die Einheit von Inhalt und Form, was wiederum zu einer zentralen Rolle von Sprachkultur und Literatur führte, also Dichtung und Rhetorik in den Mittelpunkt stellte. Da dieser Primat der Bildung für möglichst alle Menschen gelten sollte, stand den Frauen die aktive Teilnahme an der humanistischen Kultur offen, hatte doch schon Platon die Vision einer Gesellschaft propagiert, in der jeder Bürger, ob Mann oder Frau, entsprechend seinen Fähigkeiten und Neigungen zu fördern sei. Allerdings offenbarte sich auch damals ein Zwiespalt zwischen überschwänglicher Anerkennung weiblicher Leistungen einerseits, während diese andererseits als unweiblich und daher unziemlich gerügt wurden. Aber ungeachtet dieser Ambivalenz gelang es in jener Zeit ungewöhnlich vielen Frauen, dank ihrer unbestreitbaren geistigen Leistungen zu brillieren und zu außerordentlicher Popularität zu gelangen. Zu den bekanntesten weiblichen Koryphäen gehörten Isabella d'Este in Mantua, Vittoria Colonna in Rom, Lorenza Strozzi in Florenz und eben jene junge Frau aus Ferrara, die schon durch die Poesie ihres Namens Aufmerksamkeit auf sich zieht. Olympia Fulvia Morata. Ich weiß, das ist keine wissenschaftliche Sichtweise, aber ich bin nie Wissenschaftler gewesen, sondern, wie Sie wissen, komme ich von der Kunst. Und so steht mir das Recht zu, dem klangvollen Zauber dieses Namens zu erliegen, seiner Musikalität zu verfallen und mich in das solcher Art suggerierte Phantombild zu verlieben. Olympia Fulvia Morata. Das ist kein Künstlername, kein ästhetisches Konstrukt, sondern das ist der wahre Name der Tochter der Lucrezia Gozzi und des in Mantua gebürtigen Fulvio Peregrino Moretto, eines wissenschaftlich gebildeten Schriftstellers und Lehrers in Ferrara, der seinen Namen nach Art der Humanisten latinisierte und damit zum Fulvius Peregrinus Moratus wurde. Ferrara, das war unter der Herrschaft der Familie d'Este, die ab 1239 für 3,5 Jahrhunderte hier regierte, ein frühes Zentrum des Humanismus geworden. 1391 gründete Alberto Primo d'Este, mit päpstlichem Privileg eine Universität, die bis heute durchgehend besteht. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gewann sie große Beliebtheit, da sie kleiner und auch billiger war als andere Universitäten und somit einen akademischen Abschluss günstiger erwerbbar machte. Zu den Studenten, die davon Gebrauch machten, gehörte 1503 Nikolaus Kopernikus und um 1516 Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Er erhielt hier den seltenen Titel eines Doktors der beiden Arzneien, den man nur an wenigen Universitäten Italiens erwerben konnte. Gemeint waren damit die Leib- und die Wundarzneien, also modern ausgedrückt die innere Medizin und die Chirurgie. Vater Moratus lehrte an dieser herzoglichen Akademie alte Sprachen. Daneben wirkte er als Erzieher der beiden Söhne des Herzogs. Olympia, 1526 geboren, über das Datum divergieren in der modernen Forschung die Angaben zwischen 3. Februar und dem Spätherbst, aber auf jeden Fall haben wir Anlass, demnächst den 500. Geburtstag zu feiern. Olympia war das älteste von insgesamt 4 Kindern und wuchs also in einer höchst gebildeten und kultivierten Atmosphäre auf. Der Vater lehrte sie Latein und Griechisch, was damals eine konversationsfähige Beherrschung der Sprache zum wissenschaftlichen Disput bedeutete und führte sie in die antike Literatur und in die 7 freien Künste ein. 1532 kam es zum Bruch des Vaters mit dem Herzog, weshalb die Familie für einige Jahre ins Exil musste, zuerst nach Vicenza, dann nach Venedig. Die Ursache dieser Entzweiung war religiöser Natur. Moretto sympathisierte zunehmend mit den Lehren des Calvinismus, was der tief katholischen Landesherr nicht dulden wollte und konnte, da das Herzogtum unter starkem päpstlichem Einfluss stand. Die heranwachsende Olympia nahm diese reformatorischen Ideen also von Kind auf an. 1539 glätteten sich die Wogen und die Familie konnte ohne Gesichtsverlust nach Ferrara zurückkehren, wo inzwischen Ercole II, also Herkules II., der Sohn von Alfons, aus der Ehe mit Lucrezia Borgia, die Regierung angetreten hatte. Die Begabung der nunmehr 13-jährigen Olympia war in Ferrara nicht unbemerkt geblieben und so berief die Herzogin Renata das Mädchen als Gesellschafterin der 8-jährigen Prinzessin Anna an den Hof. Renata von Ferrara, alias René de France, war eine Tochter des Franzosenkönigs Ludwig XII., sympathisierte mit der calvinistischen Lehre und förderte die Reformation in der Lombardei, und zwar nachhaltig. Der Hof in Ferrara wurde unter ihrem Einfluss zum Zufluchtsort calvinistischer Gelehrter. Johannes Calvin selbst hielt sich 1536 kurzfristig hier auf. Formell verblieb sie zwar zeitlebens in der katholischen Kirche. Durch ihre Sympathie für den Protestantismus führte zwanghaft zum Bruch mit ihrem Ehemann. Sie wurde der Häresie angeklagt, unter Hausarrest gestellt und ihre calvinistischen Bücher verbrannt. Ihre Töchter internierte man zeitweise in einem Kloster. Unter Einfluss des Ignatius von Loyola kehrte sie dann zum Katholizismus zurück und nahm demonstrativ wieder am katholischen Gottesdienst teil, was Calvin scharf kritisierte. Ihre älteste Tochter Anna d'Este, die Gefährtin der Olympia, heiratete später zweimal in französische Fürstenhäuser ein und wurde zu einer zentralen Gestalt der Religionskriege, wobei sie zwischen den beiden Konfessionen lavierte. Sie schwor dem katholischen Glauben nie ab, doch ging sie sowohl zur katholischen Beichte als auch zu den hugenottischen Predigten. Offenbar galten ihr familiäre Bildungen und Netzwerke gleich viel wie konfessionelle Überzeugungen, sodass sie ihre religiösen Praktiken den jeweiligen Gegebenheiten und Bedürfnissen anzupassen wusste. Das ist also das geistige und persönliche Umfeld, in dem Olympia heranwuchs und erste Begegnungen mit humanistischen Gelehrten hatte, mit denen sie einen regen Gedankenaustausch führte und ihrer Jugend und Belesenheit wegen allgemeines Erstaunen erregte. Zu ihrem engen Kreis gehörten Johannes und Kilian Sinapius, eigentlich Johann und Kilian Senf, beide aus Schweinfurt gebürtig, der eine Mediziner, der andere Gräzist und Jurist, die beide in Ferrara studiert hatten und später als Hauslehrer der Anna d'Este bei Hofe tätig waren. Auch mit dem Kardinal und Dichter Petrus Bembus, eigentlich Pietro Bembo, stand sie in Briefkontakt. Er war ein Meister der lateinischen Sprache und maßgeblich daran beteiligt, dass das Toskanische zur italienischen Literatursprache wurde. Nach seinem Tod widmete sie ihm ein lateinisches Trauergedicht. Desgleichen korrespondierte sie mit dem streitbaren Matthias Flaccius Illyricus, Rekte Mattia Flaccic, dem aus Istrien, also Illyrien, stammenden Universalgelehrten und glühenden Lutheraner, der in Wittenberg Hebräisch lehrte und dessen Intention es war, Persönlichkeiten der Vergangenheit, darunter Karl den Großen und Dante Alighieri, als Vorläufer Luthers darzustellen. Ihn ersuchte sie, die Schriften Luthers ins Italienische zu übertragen. Man muss sich hier vor Augen halten, dass wir von einer 20-Jährigen reden, einem bürgerlichen Mädchen im aristokratischen Umfeld, die sich auf dem Feld der philologischen Wissenschaften mit erstaunlicher Sicherheit und Kompetenz bewegte. Sie führte ihren Briefverkehr in italienischer, lateinischer und griechischer Sprache und konnte mühelos mit ihren meist älteren, männlichen, humanistischen Gesprächspartnern mithalten, wobei ihr gelegentlich die Verunglimpfung als calvinistische Amazone nicht erspart blieb. Bereits als 15-Jährige hatte sie an der Herzoglichen Akademie 3 öffentliche Vorlesungen über die Paradoxa Ciceros gehalten, hatte eine Eloge auf den römischen Helden Mucius Scaevola vorgetragen und über Homer referiert. Sie verfügte also nicht allein über ein angelerntes Wissen, so wie man Wunderkindern ja oft Fähigkeiten antrainiert, die aber darauf beschränkt bleiben. Nein, sie verfügte auch über einen sich frei entfaltenden, kritischen, schöpferischen Geist. Dabei besteht kein Zweifel, dass sie durch und durch Frau war. Und ihr späterer Lebensweg bestätigt das, so eindrucksvoll wie tragisch. Zwar ist uns von ihr kein zeitgenössisches Bild überliefert, doch die Porträts aus nachfolgender Zeit mögen sie auch, wie damals üblich, mit dem Bemühen um eine gewisse Idealisierung entstanden sein, zeigen eine schlanke, elegante, durchaus attraktive Frau von starker Ausstrahlung. Ich gebe Ihnen diese Bilder herum, sie sind beschriftet. Bitte reichen Sie das weiter, Sie können sich jeweils kurz damit beschäftigen. Diese Bilder machen nachvollziehbar, was der Humanist und Historiker Johann Basilius Herold über sie sagte und was in jener Zeit als herausragendes Kompliment gelten durfte. Zitat: Sie war von Gestalt ein Weib, an Geist aber größer als ein Mann. Zitat Ende. Fast 300 Jahre später bekennt sich selbst der alte Goethe zum Erkenntnisgewinn und notiert 1828 in seinem Tagebuch, Zitat, las in den Briefen der Olympia Fulvia Morata und es ging mir über den eigentlichen damaligen protestantischen Zustand ein ganz neues Licht auf. Zitat Ende. Weibliches Selbstbewusstsein ohne jede kämpferische Attitüde spricht auch aus ihrer Selbstdarstellung, die sie in einem Brief an einen nicht näher fassbaren Eutychus Pontanus Gallus formulierte, gekleidet in 5 elegante griechische Distichen, die mir, selbstverständlich in deutscher Übersetzung, des vollständigen Zitates wert erscheinen. Niemals erfreute das Herz aller Menschen ein und dasselbe. Niemals gab gleicher Sinn Zeus allen Menschen zugleich. Rosse bezähmer war Kastor, im Faustkampf stark Polydeukes. Stammen vom selben Schwan beide Helden doch ab. Ich, zwar Frau von Geburt, verließ doch die Werke der Frauen, Körbe und Spulen mit Garn, Fäden zum Zettel gespannt. Mir schenken Freude die blühenden Auen der Musen, die Chöre auf dem hohen Parnass, der sich zweifach erhebt. Andere Frauen mögen an anderen Dingen sich freuen. Dies allein bringt mir Ruhm. Dies allein ist mein Glück. Zitat Ende.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Während ihrer Zeit am Hof von Ferrara übertrug Olympia Novellen Boccaccios aus dem florentinischen Dialekt ins Lateinische, verfasste mehrere Texte im Stile des platonischen Dialogs, die sich mit religiösen Fragen und ihrem persönlichen Glauben beschäftigen und die Harmonie zwischen christlichem Bekenntnis und antiker Lehre betonten, und gründete einen philosophischen Zirkel, der sich mit dem Werk Ciceros auseinandersetzte. Scheint diese junge Frau dank ihrer Geisteskapazität geradezu entrückt, so nimmt sie doch durch die folgenden Ereignisse wieder Fleisch und Blut an. Olympia tut, was allen Menschen ihres Alters ansteht, egal ob Frau oder Mann. Sie verliebt sich, unsterblich. Das Ziel ihrer Wünsche ist ein deutscher Student, ein Mediziner mit Namen Andreas Grundler, auch Gründler, der 10 Jahre älter ist als sie und ihre Liebe leidenschaftlich erwidert. Grundler, der auch Gedichte schrieb und vertonte, stammte auch aus Schweinfurt und lernte Olympia auf einem literarischen Zirkel seiner beiden Landsleute, der Brüder Senf, vulgo Sinapius, kennen. Er hatte in Leipzig, Heidelberg und Paris studiert und kam nach Ferrara, wo er im Mai 1549 zum Doktor promovierte und nun um eine angemessene Stellung bemüht war. Am Hofe von Ferrara hatten sich inzwischen die Verhältnisse empfindlich verändert. Die katholische Fraktion hatte sich durchgesetzt. Die Inquisition war tätig geworden und bestrebt, alle protestantischen Kräfte zu vertreiben. Die Herzogin geriet ihrer calvinistischen Haltung wegen in Bedrängnis, und Olympias Gefährtin, die Prinzessin Anna, war schon mit einem erzkatholischen französischen Edelmann verheiratet worden. Olympia selbst hatte den Hof für einige Zeit verlassen, um ihren todkranken Vater zu pflegen. Übrigens, diese Neigung zur Fürsorge ist typisch für sie, wiederholt sich dann bei ihrem Mann. Sie hat alle Wissenschaft zurückgelegt, weil es galt, ihren Vater gesund zu pflegen. Mit dem Ableben des Vaters entstand bei ihr, die sich bis dahin kaum um religiöse Fragen gekümmert hatte, sondern der antiken Geisteswelt verpflichtet blieb, eine plötzliche Hinwendung zum Protestantismus lutherischer Prägung, dem sich auch ihr Vater unter dem Einfluss seiner engen Freundschaft mit Celio Secondo Curione, einem nunmehr in Basel lehrenden evangelischen Theologen, zugewandt hatte. Eine Rückkehr zum Hof blieb ihr also verwehrt. Das umso mehr, als sie sich nun ausschließlich mit protestantischer theologischer Literatur beschäftigte, was die Situation für sie zunehmend bedrohlich machte. Vermutlich noch im Jahre 1549 heiratete sie Andreas Grundler und verließ mit ihm im Juni 1550 Ferrara, um nach Deutschland zu ziehen. Ihren gerade 8 Jahre alten Bruder Emilio nahmen sie mit. Die 3 Schwestern blieben bei der Mutter. nach mehrwöchigen Zwischenstationen in Augsburg, Kaufbeuren, Würzburg, wo Johannes Sinapius, der nunmehrige Leibarzt des Fürstbischofs, ihr Gastgeber war, gelangten sie im Herbst 1550 nach Schweinfurt, der Heimatstadt ihres Mannes, der hier die Stelle eines Stadtphysikus antrat. Während sich dieser seinem Beruf widmete, blieb Olympia der Wissenschaft treu, verfasste Gedichte, unterrichtete ihren jungen Bruder in den klassischen Sprachen und der Literatur, beschäftigte sich mit reformatorischen Schriften und machte ihr Haus zum Mittelpunkt des geistigen und geistlichen Lebens der Stadt. Die Ehe der beiden verlief außerordentlich glücklich. Und Olympia berichtet in einem Brief an Celio Secundo Curione, den Freund des Vaters, schwärmerisch über ihren Mann. Zitat: Wenn mir die höchste Gunst des Herzogs zuteil geworden wäre und er mich aufs Reichste ausgestattet hätte, so hätte ich doch nicht in einen glücklicheren Stand versetzt werden können, als in den mich, arm und beraubt, Gott selber versetzt hat. Er hat mich so lieb, dass nichts mir darüber gehen kann. Zitat Ende. Schweinfurt hatte 1542 die Reformation eingeführt, sah sich aber seit dem Sieg Karls V. über die protestantischen Fürsten bei Mühlberg im April 1547 ständig von seinen katholischen Gegnern bedroht. Diese Situation wurde nun auch dem jungen Paar zum Verhängnis. Sie gerieten in die Wirren des sogenannten Markgräflerkriegs, als der protestantische Markgraf Albrecht II. Von Brandenburg Schweinfurt mit Gewalt zu seinem Hauptfeldlager machte, worauf seine katholischen Gegner die Stadt belagerten, im Juni 1554 einnahmen und in Schutt und Asche legten. Man spricht vom zweiten Stadtverderben. Die Grundlers flohen, gerade noch rechtzeitig, immer noch gemeinsam mit dem Knaben Emilio, zu Fuß nach Hammelburg, mussten aber alles Hab und Gut zurücklassen, die Bibliothek und auch die Werke der Olympia. Beide, also Andreas und Olympia, wurden von schwerer Krankheit heimgesucht und Andreas Grundler überlebte nur dank der aufopferungswürdigen Pflege seiner Frau. Aber auch sie übersteht die Strapazen schlecht und wird sich von der Krankheit nie mehr erholen. Ihre Bücher und Schriften waren, wie gesagt, der Brandschatzung zum Opfer gefallen und teils für immer verloren. Graf Georg II. Von Eberbach, von Erbach, im Odenwald also, bei denen sie Aufnahme fanden, bot ihnen eine neue Perspektive. Er vermittelte Andreas Grundler an die Heidelberger Universität, wo er auf den dritten Lehrstuhl für Medizin berufen wurde und im Juli 1554 sein Amt antreten konnte. Mit dem Eintreffen des von Krankheit gezeichneten und von Krieg und Verfolgung traumatisierten Ehepaares in Heidelberg könnte eigentlich eine neue, eine bessere Periode auf der Grundlage einer beständigen Existenz anbrechen. Aber das Fatum ist ja bekanntlich nicht nur unabänderlich, sondern manchmal auch unbarmherzig. Zwar ist der Beginn des Heidelberger Aufenthaltes vielversprechend. Andreas Grundler lehrt an der Hohen Schule und seine Frau, so berichtet es der hinter dem Pseudonym Johannes Frauenlob verborgene Barockschriftsteller in seinem Buch Die lobwürdige Gesellschaft der gelehrten Weiber. Seine Frau hat, Zitat, do selbst, also an der Heidelberger Universität, Philosophien in griechischer und lateinischer Sprach, privatim, mit großem Lob und Verwunderung gelesen. Zitat Ende. Diese Notiz wurde zwar erst 100 Jahre nach Olympias Tod niedergeschrieben, doch deckt sie sich prinzipiell mit der Darstellung des zu ihren Lebzeiten tätigen Historikers Hubert Thomas Leodius, der in seiner Biografie des Pfalzgrafen Friedrich II. Behauptet, dieser habe sie persönlich nach Heidelberg eingeladen, ut graecas litteras doziat, also damit sie die griechischen Sprache lehre. Er fügt aber auch hinzu, sie habe das, Zitat, bis jetzt hinausgeschoben, da sie von Krankheit befallen ward. Zitat Ende. Nun ist zu beachten, dass Griechisch als universitäres Lehrfach damals in Heidelberg erst in den Kinderschuhen stak. Um 1500 bestanden an den deutschen Universitäten noch keine Lehrstühle für Griechisch, sondern war dessen Studium vor allem in Italien möglich. Erst 1498 hatte Kurfürst Philipp in Heidelberg eine Erlaubnis zum Griechischunterricht erteilt und Anweisung gegeben, dafür Räume bereitzustellen. Die Universität aber war daran nicht interessiert und verschleppte den Vorgang. Um 1520 war man vergeblich bemüht, einen bedeutenden Gräzisten nach Heidelberg zu verpflichten. 1529 lehrte Johannes Sinapius für 2 Jahre in Heidelberg Griechisch, der bald darauf dann Olympias Lehrer in Ferrara wurde. 1533 kam Johann Molzer, genannt Mycilus, auf diesen Lehrstuhl, verließ ihn aber bald wieder wegen der schlechten Bezahlung. Erst 1547 kehrte er zurück, wurde bald Dekan und schließlich Rektor. Private Griechischstunden waren also in jenen Tagen noch durchaus erforderlich. Das würde das Wörtchen privatim im Frauenlobschen Bericht erklären. Zwar sprechen spätere Quellen immer wieder davon, dass Morata ihre Vorlesungen an einem öffentlichen Lehrstuhl gehalten habe, wobei sich aber wie üblich meist eine Quelle auf die andere beruft. Aber auch der Schweizer Theologe und Orientalist Johann Heinrich Hottinger, der die Morata zwar erst ein Jahrhundert nach ihrem Tod würdigt, aber selbst in Heidelberg tätig und somit dem faktischen Wissen über ihre Rolle in dieser Stadt näher war als andere, die in Sachsen und in Thüringen gewirkt haben, vermerkt ausdrücklich, dass sie ihren Unterricht privatim gehalten habe. Unstrittig ist allerdings die Absicht, Olympia zum Zweck der Lehre an die Universität zu binden. Ob Olympia also der Ruhm zukommt, die erste lehrende Frau an der ehrwürdigen Rupertsuniversität, der heutigen Ruperto Carola, gewesen zu sein, muss letztlich offen bleiben. Ihre Lehrfunktion in der Stadt steht aber außer Frage und ihre außerordentliche Begabung und Bedeutung bleibt davon jedenfalls genauso unberührt wie die Tatsache, dass ihr aus der akademischen Kollegenschaft ihrer Zeit höchste Anerkennung entgegengebracht wurde. Ursache dieser Verzögerung des Weges auf den Lehrstuhl war jedenfalls Olympias Gesundheitszustand. In der knappen Heidelberger Zeit besserte sich ihr Befinden nicht. Auch klagte sie über das raue Klima, das ihr, die aus mediterraner Region kam, nicht gut tat. Wir können angesichts der Symptome annehmen, dass es die Schwindsucht war, also die Tuberkulose, die sie sich während der Entbehrungen bei der Belagerung Schweinfurts zugezogen hatte und deren Behandlung in der frühen Neuzeit sich noch auf dem Stand der Antike befand. Grundler, obgleich Arzt, waren also die Hände gebunden, indes er sich rührend um seine Gattin kümmerte, als im August 1555 in Heidelberg auch noch die Pest ausbrach. Da siedelte die Universität nach Eberbach. Grundler aber blieb in der Stadt, um hier seine Aufgabe als Arzt wahrzunehmen und seiner Frau nahe zu sein. Sie selbst schildert ihren Zustand in einem bewegenden Brief an ihren väterlichen Freund Celio Secundo Curione in Basel, ehe sie am 26. Oktober 1555 um 16 Uhr für immer die Augen schloss. Nur 2 Monate später folgten ihr im Tod ihr Mann und ihr 13-jähriger Bruder Emilio, beide als Opfer der Pest. So endete das Leben dieser ungewöhnlichen, gewiss großen Frau, die Johann Frauenlob als eine Fürstin unter den gelehrten Weibern gepriesen hatte, nach nur 29 gegönnten Lebensjahren. Sie alle, also Olympia, Andreas und Emilio, fanden ihre Ruhestätte auf dem Friedhof der St. Petri-Kirche, wofür der französische Arzt Guillaume Rascalon, dessen Immatrikulation in Heidelberg 1553 nachweisbar ist, einen Grabtext verfasste. Während die Gräber verfielen, blieb das Epitaph der Olympia erhalten und wurde im 19. Jahrhundert in die Eingangshalle der Kirche gebracht und 2005 im Rahmen einer Gedenkfeier zum 450. Todestag in die südliche Seitenkapelle verlegt, die sogenannte Universitätskapelle. Von jener Feier dürfte auch der auf manchen Fotos sichtbare, heute nicht mehr vorhandene Lorbeerkranz stammen. Ich habe davon auch ein Foto. Ich gebe dann also auch diese Bilder noch zur kurzen Betrachtung weiter. Bemerkenswert ist immerhin, dass diese Frau niemals ganz in Vergessenheit geriet, weder in der wissenschaftlichen Rezeption noch in der öffentlichen Erinnerung. Schon 3 Jahre nach ihrem Tod erschienen auf Initiative Celio Secondo Curiones in Basel die erste Werkausgabe mit Briefen, Übersetzungen, lateinischen und griechischen Reden, Dialogen, Gesängen und Gedichten, die mehrere Auflagen erfuhr und ihrer calvinistischen Grundhaltung wegen als eines der ganz wenigen Bücher weiblicher Autorenschaft auf den römischen Index geriet. In der Folgezeit findet sie immer wieder Erwähnung in lexikalischen und biografischen Editionen. 1731 erscheint die erste Monographie, worin die bisherige Literatur zusammengefasst und korrigiert wird. Ab dem 19. Jahrhundert wird ihr Leben mehrfach zum Gegenstand historischer Romane und im 20. Jahrhundert setzt auch eine durchaus kontroversiell geführte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrem Leben und ihrem Schaffen ein. Allesamt jüngeren Datums sind die Benennung einer Mädchenschule in Schweinfurt 1956, eines evangelischen Studienhauses in Heidelberg 2002 und eines wissenschaftlichen Förderprogramms der Universität Heidelberg 2021 sowie die Komposition einer Kantate durch die deutsche Komponistin Dorothea Hoffmann 2014. In den städtischen Sammlungen der Stadt Schweinfurt blieb ein Gedenkstein vom Wohnhaus der Grundlers in der Brückenstraße erhalten. Das alte Haus steht nicht mehr, aber vor dem Nachfolgebau wurde 1997 ein lebensgroßes plastisches Denkmal der Olympia aus der Hand des Bamberger Künstlers Albert Ultsch enthüllt. Es zeigt die Humanistin in sitzender Haltung mit eleganter Kleidung der Renaissance. Als Vorbild diente wohl das anonyme italienische Gemälde des 16. Jahrhunderts. Damit wären eigentlich die Reminiszenzen an diese kluge, anmutige und hingebungsvolle Frau in aller gebührenden Knappheit zusammengefasst. Aber für uns Couleurstudenten gibt es noch eine Kleinigkeit nachzutragen. Denn die gelehrte Dame hat, wenngleich ganz verborgen, auch Eingang in die Kommerzbücher gefunden. Sie findet sich in einem etwas geheimnisvollen Studentenlied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das erstmals in der vierten Auflage der Lara-Bibel von 1859 zu finden ist und 1875 auch in Müller von der Werras Allgemeinem Reichskommerzbuch aufgenommen wurde. Das Lied ist mit dem Titel »Eine Burschenfeier« überschrieben und umfasst 9 Strophen, wobei sich in jeder Strophe 2 Melodien abwechseln. Wir kennen dieses Schema vor allem durch Adolf Katschs Geburtstagskantus »Als ich schlummernd lag heute Nacht«, aber auch durch Rudolf Baumbachs Gaudiamus-Version »Gestern saß ich still beim Wein«. Darüber hinaus gibt es bis heute noch mindestens 20 weitere Lieder, die sich diese Struktur des Melodiewechsels innerhalb der Strophe zu eigen gemacht haben. Meist greifen diese Lieder im zweiten Strophenteil das lateinische Gaudiamus auf, oft in neu gedichteten Varianten. Unser Fulvia Morata-Lied aber bleibt beim Deutsch und bedient sich nur der Gaudiamus-Melodie im Wechsel mit dem Landesvaterlied, also dem Alles Schweige. Möglicherweise ist es sogar das erste Lied in diesem Duktus, denn die Erstveröffentlichung datiert von 1858, während Baumbachs Gaudiamus erst 1878 vorgelegt wurde und Katschens »Als ich schlummernd lag« gar erst 1883. Das Geheimnisvolle an diesem Kantus ist aber der Anlass, den es besingt. Es geht um einen Fackelzug, den Heidelberger Studenten der Olympia Fulvia Morata bringen. Nun wäre ein solcher im Prinzip durchaus möglich gewesen. Er müsste folglich 1554 oder 55 stattgefunden haben. Seltsam ist aber, dass sich nirgendswo auch nur der kleinste Hinweis auf solch ein Ereignis findet, ganz abgesehen davon, dass studentische Fackelzüge im 16. Jahrhundert noch nicht im Schwange waren. Aber auch zur Entstehungszeit des Liedes, als es ja immerhin schon eine breite Presselandschaft gab, lässt sich ein solches Ereignis nicht nachweisen. Es liegt also die Annahme nahe, dass es sich um eine Fiktion handelt, um eine nachgereichte poetische Huldigung an die einstmals so bewunderte, die, wie schon gesagt, dem akademischen Bewusstsein niemals verloren gegangen ist.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Eine Bestätigung für diese Annahme bietet der Erstdruck. Dieser findet sich nämlich in einem umfangreichen Gedichtband des Autors aus dem Jahre 1858 mit dem bezeichnenden Titel »Badische Sagen und Legenden«. Von historischen Fakten ist also ausdrücklich nicht die Rede. Autor dieses Bandes und damit auch dieses Liedes ist ein gewisser Edmund Brauer. Er wurde 1811 in Karlsruhe geboren und starb 1871 in Mannheim. Ab 1831 hatte er in Heidelberg Jura studiert, wo er ein Hörer des berühmten Karl Josef August Anton Mittermeier war. Dann machte er eine juridische Beamtenkarriere in mehreren badischen Städten und wurde daneben auch durch seine Balladen bekannt. Die Mitgliedschaft bei einer studentischen Verbindung konnte ich nicht feststellen, was nicht bedeutet, dass eine solche nicht bestand. Dieser Edmund Brauer hält sich inhaltlich an unser vertrautes Gaudiamus, aber in deutscher Sprache, und fügt nur eine Strophe dazu, eben jene auf die Morata. In der sechsten Strophe erwähnt er deren Wohnsitz, den er als Herrn Gründlers schlichtes Haus bezeichnet. Nun, wir wissen, dass Gründler die Wohnung seines Vorgängers auf dem Lehrstuhl übernommen hat, die sogenannte Kapelle. Das geht aus dem Urkundenbuch der Universität Heidelberg hervor. Darunter ist möglicherweise die ehemalige Synagoge zu verstehen, die zur nämlichen Zeit als Auditorium für Juristen und Mediziner diente und über ein angeschlossenes Wohnhaus für Universitätsangehörige verfügte. Einer Entschlüsselung bedarf aber vor allem die Morata-Strophe selbst, denn hier gibt sich der Dichter selbst als Humanist, wenn er schreibt, Zitat, aber heil vor allen Schönen, hocherhabene Meisterin dir, traute Freundin der Camönen, Welschlands Ruhm, Germaniens Zier, heil und Preis Olympia Fulvia Morata, hold wie einst Aspasia, würdig wie Cornelia, weise wie Renata. Renata haben wir bereits kennengelernt, die Fürstin von Ferrara, die kenntnisreiche Förderin der Olympia. Unter den Camönen haben wir uns eigentlich weissagende altitalische Nymphen vorzustellen, so eine Art Sibyllen. Doch wurde der Begriff mehr und mehr von den Dichtern auf die Musen im Allgemeinen übertragen und ist hier wohl auch so zu verstehen. Aspasia, das ist die Philosophin Aspasia von Milet, die Gattin des Perikles, die in Athen einen philosophischen Salon führte und selbst als begabte Rednerin galt. Und mit Cornelia ist wahrscheinlich auf die im antiken Rom ihrer Tugend wegen hochgeschätzte Mutter der Gracchus-Brüder angespielt, die erste Frau, der in Rom eine Statue errichtet wurde. Somit haben alle vom Dichter der Olympia zugesprochenen Eigenschaften eine Personifikation erfahren. Ob dieses Lied jemals verstanden oder gesungen wurde, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich halte es für angebracht, dass wir das hier und heute als Abschluss meiner Ausführungen tun. Denn jedes Studentenlied wird erst durch seinen Gesang ein solches. Dabei wollen wir uns aber auf die für unseren Anlass wichtigen Strophen beschränken. Das sind die erste, fünfte, siebte und achte. Hohe Corona, bedanke mich, dass Sie mir bei diesem Rendezvous mit einer faszinierenden Frau Gesellschaft geleistet haben, und ich ersuche Sie jetzt um einen gemeinsamen musikalischen Abschluss. Thank you.
Musik.